SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Er war in jeder Hinsicht außergewöhnlich, hat immer überrascht und immer groß gedacht. Sein Theaterstück »Die letzten Tage der Menschheit«, so meinte Karl Kraus, würde die Dimension jeder irdischen Bühne sprengen. Also hat er es besser gleich mal einem Mars-Theater zugedacht. Der Wiener Karl Kraus war ein Tausendsasser, Publizist, Satiriker, Lyriker, Aphoristiker, Dramatiker, Sprach- und Medienkritiker, schwer auf einen Begriff zu bringen. Aber klar ist wohl, dass er die zentrale Figur der Wiener Moderne war und dass von ihm unendlich viele wichtige Impulse ausgingen, die in Kultur, Politik und Gesellschaft ausgestrahlt haben. Heute, am 28. April, ist Karl Kraus 150. Geburtstag und über seine Strahlkraft bis heute möchte ich sprechen mit Dr. Katharina Prager, stellvertretende Direktorin der Wien-Bibliothek im Rathaus und Herausgeberin des Karl-Kraus-Handbuchs. Guten Tag, Frau Prager.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es eben schon gesagt, Karl Kraus ist ja schwer auf so einen Begriff zu bringen, weil er so vieles und so Unterschiedliches gemacht hat. Aber wenn man ihn mal als wichtigen Impulsgeber für die Moderne betrachtet, wo, denken Sie, hat er die größten Spuren hinterlassen?
Die größten Spuren sehe ich nach wie vor in seinen Sprüchen, in seinen Aphorismen. Also wenn man im Internet recherchiert, stößt man ganz schnell auf Karl Kraus Zitate. Und das Interessante ist, dass diese Zitate so oft falsch sind, weil er sich ja eigentlich bemüht hat, seine Satire sprachdenkend, also auch in einer Spannung zwischen Worten aufzubauen, so dass sie nicht nur an die Personen seiner Zeit gebunden, sondern allgemein gültig sind. Die regen wahnsinnig zum Nachdenken an, die fordern auch zum Nachdenken heraus und in unserer Zeit, die ja noch viel schneller liest und reagiert, als das um 1900 der Fall war, denken sich viele oft dann, das ist falsch oder das ist zu lang und so um die Ecke gedacht und das kürzen wir jetzt ab und dann landet ein verkürztes oder verfälschtes Zitat von Karl Kraus im Netz, hat trotzdem irgendwie eine ziemliche Macht, weil ja auch der Name dieser Autorität oder dieses als Autorität gedachten Mannes drunter steht und stimmt dann aber letztlich nicht. Und ich glaube, das ist ja ein auch nicht unwitziges Phänomen, wie er sich da unserer Welt präsentiert. Und da sollte man vielleicht genauer hinschauen, dann lernt man schon einiges über ihn.
Was ist denn Ihr Lieblingszitat von Karl Kraus?
Boah, das ist schwierig. Das sind so viele. Im Zweifelsfalle entscheide man sich für das Richtige, finde ich wichtig. Menschsein ist irrig, ist auch ein ganz schönes. Und was zu dem vielleicht passt, was ich da vorher gesagt habe, eine Welt, die die Sprache nicht hört, kann den Wert der Informationen nicht erkennen. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht Wesentliches über ihn aussagt.
Wo kommt dieser Tausendsasser Karl Kraus her? Was war sein Hintergrund? Er stammte ja aus einer großbürgerlichen jüdischen Familie, die nach Wien kam, als er noch klein war.
Ja, also diese Familie war seitens der Mutter schon eine bürgerliche, gebildete Familie. Sein Großvater war angesehener Arzt, der in Jitschin in Böhmen gewirkt hat. Also da waren auch schon Akademiker dabei. Diese Mutter hat wohl diese Bildung auch als wichtig ihren Kindern weitergegeben. Und sein Vater, der kam aus einem kleineren Ort, war nicht so wohlhabend, musste schon mit 15 ausziehen, um sein Vermögen aufzubauen und hat aber eine ganz witzige Innovation gesetzt. Er hat nämlich diese im Handel sehr teuren Jutesäcke durch Papiersäcke ersetzt und damit sehr viel Geld gemacht. Und ist im Jahrzehnt vor der Geburt seines letzten Sohnes, und dieser letzte Sohn war Karl, sehr wohlhabend geworden.
In der Wien-Bibliothek im Rathaus zeigen Sie gerade eine Ausstellung über die Familie von Karl Kraus, betitelt mit einem von noch einem der vielen herrlichen Sprüche und Bonmots von Karl Kraus, nämlich das Familienleben ist ein Eingriff in das Privatleben. Wie würden Sie das Verhältnis zu seiner Familie beschreiben?
Also ich glaube, er hatte für seine Zeit ein sehr typisches Verhältnis zu seiner Familie. Für seine Mutter war er der Kleinste. Das war auch eine tüchtige Frau, die aber sehr in den Normen ihrer Zeit diese Familie in der Hand hatte und geschaut hat, dass es diesen, insgesamt waren es 10 Kinder, einer ist verstorben, gut ging und dass die Heranwachsen zu Erwachsenen nicht ganz einfach in einer Zeit von hoher Kindersterblichkeit etc. Und zum Vater hatte er ein angespanntes Verhältnis. Der war so ein, man kann vielleicht sagen, milder Despot, über den es auch einen Brief über den Vater gibt. So wie bei Kafka einen Brief an den Vater gibt es bei Kraus einen Brief über den Vater. Er hatte einen ältesten Bruder, an den er diesen Brief schreibt, Richard. Der hat ihn sehr unterstützt, auch in diesem Weg als erster der Familie, nicht dieses Familienunternehmen mit zu betreuen, sondern da eben ins Feld der Kultur zu ziehen. Besonders ist vielleicht, dass er dann diese Zeitschrift Die Fackel aufbaut, und das tut er ja auch mit finanzieller Unterstützung seines Vaters, muss man sagen. Also der bürgt für die Drucklegung der ersten Fackel, und ein Jahr später stirbt er, und das Vermögen des Vaters ermöglicht ihm ja diese Unabhängigkeit als Satiriker, diese Anbindung an keine Partei, an keine Gruppe, an keine Institution. Und es gab nie einen Bruch mit der Familie, sondern die waren im Hintergrund stets präsent. Aber eben um diese Position als Satiriker einzunehmen, wurden sie sehr bewusst in eine andere Sphäre gerückt.
Karl Kraus war erst 25 Jahre alt, als er seine Zeitschrift Die Fackel gründete. Was wollte er mit dieser Publikation bewirken, die ab 1899 und dann tatsächlich bis zu seinem Tod im Jahr 1936 erschienen ist?
Er sagt, dass in der ersten Fackel so etwas wie die Popularklage in Österreich einzuführen, also Missstände aufzuzeigen. Er interessiert sich schon davor wahnsinnig für Satire und hat ja dann noch mit zwei satirischen Broschüren großen Erfolg. Also er setzt sich auch als ein Satiriker in dieser Fackel, und als das zweite Hauptanliegen ist die Trockenlegung des weiten Phrasensumpfes. Das beginnt schon in der ersten Fackel, da geht es natürlich gegen die Presse und wie die schreibt. Wien hat ja eine besonders berühmte Presse, eine, wo der Feuilleton blüht, und das ist etwas, was er aus verschiedenen Gründen sehr kritisch sieht, diese sehr üppige Berichterstattung, und es geht gegen die am Anfang. Es gibt dann so verschiedene Phasen der Fackel, geht es auch noch sehr stark gegen Korruption, er setzt sich gegen soziale Ungleichheiten ein, etc. Und 1908 geht er dann noch stärker in die Sprache, in dieses Sprachdenken als Satiriker, und das wird dann bis zum Ende seines Lebens eigentlich immer wichtiger für ihn.
Und sein Werk stand natürlich tief unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Als unmittelbare Reaktion darauf kann man sein monumentales Drama Die letzten Tage der Menschheit lesen. Das sind 220 Szenen, die an 137 verschiedenen Orten spielen. Ein großer Teil des Textes ist aus Zitaten montiert. Wo hat sich Kraus da überall bedient, und warum waren ihm diese gesammelten Zitate aus seiner Gegenwart so wichtig?
Eben diese Aufmerksamkeit für Sprache und ihre Details, da lauscht man ja einer Gesellschaft viel ab. Und da hat er schon immer sein Interesse oder seine Aufmerksamkeit hingerichtet. Und in den letzten Tagen der Menschheit heißt es ja auch, die grellste Erfindung ist Zitat. Also das Wichtigste war wie immer die bewährte Methode des genauen Zeitungslesens. Also dort hat er die Sätze ernst genommen, die Sprache ernst genommen und daran viel aufgezeigt oder gesehen. Dann sind es natürlich auch Dinge, die er gehört hat auf der Straße. Also der Ruf Extra-Ausgabe ist einer, der da auch sicher vielfach stattgefunden hat. Jeder der Akte beginnt ja damit. Und dann hatte er wohl auch, aber das ist erst eigentlich in den späteren Fassungen, in den Umarbeitungen nach dem Krieg, Informationen zu der ganzen Brutalität an der Front. Aber tatsächlich sind die letzten Tage der Menschheit ja ein Bild auch des Kriegsgeschehens in der Stadt Wien und wie sich die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen dazu positionieren und diesen Krieg unterstützen und vorantreiben eigentlich.
Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hat Karl Kraus ja nicht mehr erlebt, aber noch die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, 3 Jahre vor seinem Tod. Unter diesem Eindruck schrieb er die dritte Walpurgisnacht, die mit den berühmten Worten beginnt: Mir fällt zu Hitler nichts ein. Würden Sie sagen, das war in manchen Teilen ein prophetisches Werk?
Ja, in jedem Fall. Es wird ja oft gesagt, man konnte 33 vieles noch nicht erahnen, was da passieren würde in den kommenden Jahren. Und tatsächlich sitzt Kraus wiederum in Wien oder teilweise in Böhmen. Er liest die Zeitungen. Am Anfang haben die Nationalsozialisten, geben ja teilweise auch noch richtig an mit ihrer Brutalität. Und er liest das in den Zeitungen. Er nimmt das auf allen Ebenen der Gesellschaft wahr, wie sich der Nationalsozialismus da ausbreitet. Er nimmt das Leid der Einzelnen sehr ernst. Also diese Menschen, die da auf der Straße vorgezeigt, aber auch brutal malträtiert werden. Und er sieht Konzentrationslager, er sieht Folterungen, er sieht, wie sich Intellektuelle zu Wort helfende Gewalt machen, und er dokumentiert das. Also es ist wiederum wie bei den letzten Tagen auch eine Dokumentation dessen, was er vorfindet und aus dem er schließt, das wird furchtbar oder das ist das Schlimmste und vor dem er sich auch unglaublich fürchtet, weil er hat ja dann diesen Text, der war schon auf 400 Seiten angewachsen und fertig gesetzt, und das hat er dann zurückgezogen. Er hat einfach Konsequenzen für sich und seine Leser, Leserinnen, vor allem in Deutschland, auch gefürchtet. Und der erschien dann erst 1952 posthum und ist wahnsinnig schwer zu lesen, weil diese Zitate so hineingewebt sind und dann vielfach verflochten sind mit klassischen Zitaten, die uns heute auch nicht mehr in der Art präsent sind. Und deshalb ist es etwas, was einfach, glaube ich, nicht bekannt genug ist, dass in den ersten Monaten 1933 Krauss bereits wirklich eine der hellsichtigsten Analysen von Sprache und Realität des Nationalsozialismus lieferte.
Der amerikanische Autor Jonathan Franzen hat Karl Krauss schon vor über 10 Jahren ein Buch gewidmet, sein Krauss-Projekt. Darin stellt Franzen fest, vieles von dem, was Krauss schrieb, trifft unsere Zeit noch genauer als seine eigene. Wo finden Sie denn, ist Krauss heute besonders aktuell?
Also seine Medienkritik ist etwas, was weiterhin funktioniert, weil Medien verändern sich ja nicht so stark. Also wir sind in die Digitalität gewandert. Es ist nochmal eine quantitative Verstärkung. Es gibt digitale Methoden, die auch nochmal ihre eigene kaum messbare Wirksamkeit entfalten. Aber im Grunde bleibt das, was Krauss kritisiert, gleich. Also dieses Nebeneinander von ganz vielen Schrecklichen wie Werbung, wie Gutem, das auch auf die Fantasie oder die Vorstellungskraft des Menschen desaströs wirkt, diese Unachtsamkeit der Sprache gegenüber, das sind alles Dinge, auf die man heute wahrscheinlich noch genauer schauen sollte, weil es in den Weiten des Internets, glaube ich, noch schwerer zu erkennen ist, wer sagt was, wie und warum. Und das zu erkennen, da ist Krauss, glaube ich, ein guter Lehrer.
Vielen Dank, Katharina Prager, Herausgeberin des 2022 im Metzler Verlag erschienenen Karl Krauss Handbuchs und stellvertretende Direktorin der Wien-Bibliothek im Rathaus. Dort ist noch bis zum 18. Oktober die Ausstellung über Karl Krauss und seine Familie zu sehen.